Ich beginne gleich mit Lesen, Offenbarung 1 ab Vers 1. Offenbarung Jesu Christi, welche Gott ihm gab, um seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen muss. Und durch seinen Engel sendend hatte es seinem Knecht Johannes gezeigt, der bezeugt hat, das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu Christi, alles, was er sah. Glückselig, der da liest und die da hören die Worte der Weissagung und bewahren, was in ihr geschrieben ist, denn die Zeit ist nahe. Johannes, den sieben Gemeinden, die in Asien sind, Gnade euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt und von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind und von Jesus Christus, welcher der treue Zeuge ist, der Erstgeborene der Toten und der Fürst der Könige der Erde. Dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden gewaschen hat in seinem Blut und uns gemacht hat zu einem Königtum, zu Priestern, seinem Gott und Vater, ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Siehe, er kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen, auch die, welche ihn durchstochen haben. Und wehklagen werden seinetwegen alle Stämme der Erde. Ja, Amen. Ich bin das Alpha und das Omega, spricht der Herr, Gott, der da ist und der da war und der da kommt, der Allmächtige. Bis Vers 8 habe ich gelesen. Und wir beginnen also mit dem ersten Kapitel der Offenbarung und stellen uns die Frage, ist die Offenbarung ein Buch mit sieben Siegeln, das niemand versteht, noch verstehen kann? Oder ist es ein Augenöffner für die Zukunft? Das erste Wort erklärt schon alles. Offenbarung, griechisch Apokalypsis. Apo, weg, Kalypsis, Hülle. Weg mit der Hülle. Also es ist eine Enthüllung von dem, was in der Zukunft kommen soll. Es ist also das Gegenteil von einem unverständlichen Buch. Hier wird gerade das, was im Dunkeln war, wird jetzt ans Licht gebracht. Also es ist ein Buch, das man verstehen sollte. Und darum sind wir auch heute hier zusammen, um miteinander dieses Buch zu studieren. Aber der Punkt ist, an wen ist diese Enthüllung gerichtet? Offenbarung Jesu Christi, welche Gott ihm gab, um seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen muss. Das war vor einigen Jahren, als ich noch auf dem Gymnasium war. Ja, ist schon eine Weile her. Da kam ein Kollege zu mir und sagt, jetzt habe ich mal begonnen mit der Bibel, um darin zu lesen, und ich verstehe überhaupt nichts. Ich frage, was hast du gelesen? Die Offenbarung. Ach, die Offenbarung solltest du gar nicht lesen. Das ist gar nicht für dich geschrieben. Das ist nur für Leute, die gehorchen. Ja, hier steht, um seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen muss. Ein Knecht von Jesus Christus ist jemand, der ihm nachfolgt, der ihm dient, der ihm gehorcht. Es ist nicht einfach geschrieben für alle Menschen. Nicht einmal für alle Gläubigen. Denn es heißt nicht, um den Gläubigen zu zeigen, was bald geschehen muss, sondern um seinen Knechten zu zeigen. Natürlich, jeder Gläubige sollte ein Knecht sein. Aber ob das in der Praxis so ist, das ist eine andere Frage. Da kann man sich selber abfragen. Und die Offenbarung macht klar, also eine Voraussetzung, um das zu verstehen, ist Gehorsam dem Wort Gottes gegenüber. So wie der Herr Jesus das auch in Johannes 7,17 sagt, wenn jemand eben seine Worte verstehen will, dann ist es notwendig, dass er den Willen Gottes tut. Das ist, Gehorsam ist eine Voraussetzung, dass Gott uns Licht gibt. Aber er will es geben, das macht Vers 1 schon mal klar. Weiter haben wir diese Verheißung in Vers 3, wenn man dieses Buch nur schon liest, das ist eine Voraussetzung, damit man verstehen kann. Muss man lesen. Und hier steht bereits im Blick auf die Voraussetzung, glückselig, der da liest. Glückselig, Makarios, entspricht im Alten Testament dem Wort Aschrei. Zum Beispiel in den Psalmen 25 Mal, schon im ersten Vers der Psalmen. Glückselig der Mann, Aschrei ha'ish. Was bedeutet das? Es bedeutet ein inneres Glück, einen göttlichen Segen, der auf dem Leben ruht. Und das wird hier verheißen, wenn man die Offenbarung liest. Und sehr ermutigend für Analphabeten, auch für Analphabeten ist das geschrieben. Darum heißt es hier, glückselig, der da liest und die da hören. Nicht wahr? Vor 2000 Jahren war das in der Gemeinde sehr wichtig, dass es Leute gab, die lesen konnten, um all den Analphabeten das Wort Gottes vorzulesen. Darum sagt Paulus auch zu Timotheus in 1. Timotheus 4 am Schluss, halte an mit dem Vorlesen. Also allein die Lektüre, das Vorlesen der Bibel war schon ein wichtiger Teil in den Zusammenkünften der Gläubigen. Nun, dieses Problem haben wir hier nicht, aber ich habe letztes Jahr in Thailand über diese Dinge der Offenbarung gesprochen und da hat man halt oft zu tun mit Leuten, die wirklich fast keine Schulbildung haben. Aber es ist kein Problem. Es wird eben hier nicht gesagt, glückselig, wer einen Doktor hat. Oder sogar einen Doktor der Theologie. Und der könne das dann verstehen. Nein, glückselig, der da liest und die da hören. Das können solche sein, die lesen können. Es können sein solche, die eben Analphabeten sind. Wichtig ist einfach, dass sie gehorsam sind. Das ist der Schlüssel zur Erkenntnis. Und das ist auch der Grund, warum selbst gebildete Leute, selbst Theologen sagen müssen, dieses Buch ist mir ein verschlossenes Buch. Ja gut, das ist nämlich die Frage, und wie steht es mit dem Gehorsam? Das ist der Punkt. Es sind ganz andere Voraussetzungen, die da nötig sind, als wenn man an die Uni geht. Und nun lesen wir, haben wir gelesen in Vers 4, die unmittelbaren Adressaten damals waren Johannes, den sieben Versammlungen, die in Asien sind. Johannes, der Apostel. Die frühchristliche Literatur zeigt uns ganz klar bis ganz nahe an die Zeit, als die Offenbarung geschrieben wurde, dieser Johannes, das ist der Apostel Johannes. Der auch das Johannesevangelium und die drei Johannesbriefe im Neuen Testament verfasst hat. Dieser Johannes schreibt an sieben Gemeinden in Asien. So ist das in der Elberfelder übersetzt. Und da musste ich den Thais erklären. Das ist jetzt natürlich nicht Thailand, wenn hier steht Asien. Das griechische Wort Asia ist der Begriff für eine Provinz. Damals schon in Asien, aber eben Westasien, Westtürkei. Da waren diese sieben Gemeinden, Ephesus, Smyrna, Pergamus, Thyatira, Sardis, Philadelphia und Laodicea. In dieser Reihenfolge werden wir gleich sehen. Man kann also eine schöne Rundfahrt machen, sieht man hier, und Laodicea und dann wieder zurück nach Ephesus. Ist also schön im Ablauf einer Rundreise in der Westtürkei zusammengestellt. Johannes schreibt dieses Buch von der Insel Patmos aus. Das geht aus Vers 9 hervor. Ich, Johannes, euer Bruder und Mitgenosse in der Drangsal und dem Königtum und dem Ausharren in Jesus, war auf der Insel genannt Patmos, um des Wortes Gottes und des Zeugnisses Jesu willen. Ich war am Tag des Herrn im Geist und ich hörte hinter mir eine laute Stimme wie die einer Posaune oder eines Schofarhornes, die da sprach, was du siehst, schreibe in ein Buch und sende es den sieben Gemeinden nach Ephesus und nach Smyrna und nach Pergamus und nach Thyatira und nach Sardes und nach Philadelphia und nach Laodicea. Also hier auf der Karte sehen wir Patmos, eine Insel im Mittelmeer, vorgelagert an die Küste der heutigen Westtürkei. Dort war Johannes in der Verbannung. Kaiser Domitian hatte ihn um 95 nach Christus dorthin verbannt, weil er eben als Zeuge des Messias, des Herrn Jesus Christus, gewirkt hatte in Ephesus. Ephesus, also heutige Westtürkei. Es war eine Zeit der Christenverfolgung. Auf dieser unwirtlichen Insel war er da am Sonntag allein. Hier steht nämlich, Vers 10, ich war an des Herrn Tag im Geist. Ich war der Tag des Herrn im Alten Testament, Yom Adonai. Das ist der Tag des Gerichts, wenn Gott einmal diese Erde richten wird. Im Neuen Testament kommt dieser Ausdruck auch an verschiedenen Stellen vor, wie Apostelgeschichte 2, 1. Thessalonicher 5 und so weiter. Hemera tu Kyriou. Aber der Ausdruck hier, Tag des Herrn, hat nichts damit zu tun. Es ist ein anderer Ausdruck. Das bedeutet, das Wort Kyriake Hemera heißt der dem Herrn gehörige Tag. Das ist nicht der Tag des Herrn, der Tag des Gerichts, sondern der Tag, der dem Herrn gehört. Und wir können das zeigen. Das ist eine absolute Legende. Ein Hoax, eine Fake News. Wenn gesagt wird, der Sonntag als Feiertag der Gemeinde sei von Kaiser Konstantin erfunden worden. Kaiser Konstantin, das ist ein Thema für sich. Aber uns geht es um die Bibel und wir können das zeigen bis in die frühchristliche Literatur zurück, bis auf Jahre an die Offenbarung heran, dass dieser Ausdruck, der dem Herrn gehörige Tag, bedeutet der erste Tag der Woche. Das Wort Sonntag kommt nicht in der Bibel vor, der dem Sonnengott geweihte Tag. Aber der dem Herrn gehörige Tag ist der Auferstehungstag. Das ist der Tag, an dem der Sieg von Golgatha deutlich wurde. Der Herr Jesus ist aus den Toten auferstanden. Und an diesem ersten Tag der Woche waren die Jünger versammelt, hinter verschlossenen Türen, Johannes 20. Und plötzlich erscheint der Herr in ihrer Mitte und sagt, Shalom Alechem, Friede euch. 8 Tage später waren die Jünger wieder versammelt und der Herr erscheint in ihrer Mitte, auch Johannes 20. Bei dieser zweiten Zusammenkunft war Thomas auch mit dabei und der Herr erscheint wieder in der Mitte der Jünger. Und 50 Tage von dem Auferstehungstag entfernt war ja das jüdische Fest Shavuot, das Wochenfest, bei uns das Pfingstfest. Und das war Apostelgeschichte 2, als der Heilige Geist ausgegossen wurde, da entstand die Kirche, die Gemeinde. Die Erlösten wurden zu einem Leib zusammengefügt und das geschah am ersten Tag der Woche. Denn der 50. Tag nach einem ersten Tag der Woche ist eben wieder der erste Tag der Woche. Also die Gemeinde wurde gegründet am Auferstehungstag. Und darum ist der charakteristische Tag für die Gemeinde ist nicht der Schabbat, der 7. Tag der Woche, sondern der Auferstehungstag, der Tag des Herrn. In 2. Mose 31 am Schluss wird erklärt, Gott hat seinen Bund am Sinai mit dem Volk Israel geschlossen. Nicht mit den anderen Völkern, auch nicht mit der Gemeinde, mit dem Volk Israel. Und der Schabbat, der Sabbat, ist das Zeichen dieses Bundes. Das Neue Testament zeigt, die Gemeinde steht nicht unter dem Bund vom Sinai und darum ist auch nicht der 7. Tag der Woche das Zeichen der Beziehung Gottes mit der Gemeinde, sondern mit Israel, dem irdischen Volk Gottes. Aber die besondere Beziehung zwischen Gott und der Gemeinde kommt zum Ausdruck durch den Tag des Herrn, durch den dem Herrn gehörigen Tag. Und das ist nicht ein verschobener Sabbat. Das hat gar nichts mit Sabbat zu tun, sondern das war der Tag des Sieges und die ersten Tage der Woche, Johannes 20, die legten gewissermaßen das Vorbild vor, dass die Christen ganz besonders an diesem Auferstehungstag zusammenkommen und diesen Tag ihm ganz besonders widmen. Jeder Tag sollte ihm gewidmet sein. Aber eben, man muss ja doch seine Geschäfte machen. Und dann kann man eben nicht in die Gemeinde gehen. Aber ein Tag soll ganz besonders reserviert sein für die Zusammenkünfte der Erlösten. Und jetzt, der langen Rede kurzer Sinn. Johannes auf Patmos, allein am Tag des Herrn. Er konnte sich nicht mit den Erlösten versammeln. Zum Namen des Herrn Jesus hin, wo er verheißen hat, da wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte, Matthäus 18, Vers 20. Er war allein. Und genau an diesem Tag bekommt er die ganze Enthüllung der Herrlichkeit des Herrn Jesus. Ja, das Buch heißt ja nicht einfach Offenbarung in Vers 1, sondern Offenbarung Jesu Christi. Und das zeigt, das hat ganz besonders etwas zu tun mit Jesus Christus. Und so sagt es Offenbarung 19, Vers 10, dass die Weissagung, die Prophetie, ist das Zeugnis Jesu. Also die Offenbarung muss man lesen mit der Absicht, besser zu wissen, wer Jesus Christus ist. Und darum geht es hier. Wir lesen nämlich gerade im nächsten Vers, 11. Er hört diese Stimme wie die eines Schofarhornes, die sprach: Was du siehst, schreibe in ein Buch und sende es den sieben Gemeinden nach Ephesus und nach Smyrna und nach Pergamus und nach Thyatira und nach Sardes und nach Philadelphia und nach Laodicea. Und ich wandte mich um, die Stimme zu sehen, die mit mir redete. Und als ich mich umgewandt hatte, sah ich sieben goldene Leuchter. Ihr seht sieben Menorah. Also Menorah in der Mehrzahl, auf Hebräisch sagt man Menorot. Ja, darum sage ich also. Er sah sieben Menorot. Goldene, siebenarmige Leuchter. Weiter. Und inmitten der Leuchter einen gleich dem Sohn des Menschen, angetan mit einem bis zu den Füßen reichenden Gewand und an der Brust umgürtet mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und seine Haare waren weiß wie weiße Wolle, wie Schnee, und seine Augen wie eine Feuerflamme, und seine Füße gleich glänzendem Kupfer, als glühten sie im Ofen, und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Er sieht Jesus Christus inmitten von sieben Menorot. Nun, ist es vielleicht eine Überraschung? In der Stiftshütte gab es doch nur eine Menorah, einen goldenen siebenarmigen Leuchter. Korrekt. Aber im Salomo-Tempel war das anders. König Salomo musste nach Gottes Plan zu dem einen Leuchter von Mose, gemacht von Bezaleel, noch 10 weitere hinzufügen. Genauso wie er zu dem einen goldenen Schaubrottisch noch 10 weitere Tische hinzufügen musste. Also im Salomo-Tempel gab es 11 goldene Leuchter. Und der hohe Priester als Leiter des Tempels im Salomo-Tempel musste zwischen diesen Leuchtern hin und her gehen und kontrollieren, ob alle Lampen korrekt brennen. Und wenn da irgendein Problem war, musste er das Problem lösen. Alle Leuchter sollten ein helles, klares Licht geben mit dem Olivenöl, das darin war. Übrigens, Olivenöl ist das pflanzliche Öl, das das hellste Licht produziert. Von allen pflanzlichen Ölsorten. Ja, und jetzt sieht aber Johannes nicht 11 Leuchter, sondern 7 Leuchter. Und wir werden gleich sehen, die symbolisieren eben diese 7 Gemeinden, an die er die Offenbarung senden musste. Jede Gemeinde ist ein goldener Leuchter. Nun, sieht er den Herrn Jesus hier, den Sohn des Menschen? Vers 13. Daniel 7, Vers 14 zeigt, wie am Ende der Tage der Sohn des Menschen auf den Wolken des Himmels kommen wird, um die Weltherrschaft zu übernehmen. Also er sieht hier den Herrn Jesus als den, der einmal die Weltherrschaft übernehmen wird. Und damit wird bereits eingeführt, was das Thema dieses Buches ist. Es geht um das kommende Weltreich des Messias Jesus. Und wenn er den Herrn Jesus sieht, sagt er, er hat ein bis zu den Füßen reichendes Gewand an und um die Brust einen goldenen Gürtel. Also ich versuche, wenn ich einen Gürtel anziehe, den nie um die Brust zu gürten, ja? Sondern um die Hüften, um die Lenden, um es biblisch zu sagen. Ja, aber was ist denn das? Ein Gürtel um die Brust. Es gab eine Gruppe in Israel, die trugen den Gürtel immer um die Brust. Und zwar ganz eng geschnallt, das waren die Priester im Tempel. Dieses schöne Modell von dem Hohenpriester aus dem Kultur- und Begegnungszentrum in Reichenbach, Deutschland, das ist schön gemacht, aber das ist ein Fehler. Dieser Gürtel sollte da an der Brust sein. Eng geschnallt, und die Priester wussten, dieses Engschnallen bedeutet, ich muss meine Aufgabe in der Gegenwart Gottes mit höchster Konzentration und Ehrfurcht vollziehen. Nun heißt es hier einen goldenen Gürtel. Ja, der Gürtel des Hohenpriesters war eben ein Gürtel mit eingefügten Goldfäden. Nebst blauem, rotem Purpur, Karmesin und weißem Leinen. In der rabbinischen Literatur werden die Kleider des Hohenpriesters genannt Bigdei Zahav, die goldenen Kleider. Bigdei HaZahav, die goldenen Kleider. Und dabei waren die Kleider des Hohenpriesters eben nur zum Teil aus Gold. Aber wir sehen, an vielen Stellen war da Gold eingefügt, nebst dem Gürtel. Und trotzdem wurden sie gesamthaft genannt die goldenen Kleider. Und wenn hier also die Rede ist von einem goldenen Gürtel, ist gemeint nicht irgendein priesterlicher Gürtel um die Brust, sondern der Gürtel des Hohenpriesters. Weiter heißt es, er war angetan mit einem bis zu den Füßen reichenden Gewand. Poderes im Griechischen ist der Ausdruck in 2. Mose 28 für das lange blaue Kleid des Hohenpriesters aus blauem Purpur. Das ist eine Farbe, die teurer ist als Gold. In der griechischen Übersetzung des Alten Testaments aus dem 3. Jahrhundert vor Christus, die sogenannte Septuaginta, die von den Aposteln im Neuen Testament oft zitiert wurde, die übersetzt dort dieses lange Gewand mit Poderes. Also er sieht den Herrn Jesus in hoher priesterlicher Kleidung mit diesem Kleid, das auf den Himmel hinweist. Er ist der Sohn des Menschen, der vom Himmel gekommen ist und vom Himmel wiederkommen wird. Und weiter heißt es, sein Haupt aber und seine Haare waren weiß, wie weiße Wolle, wie Schnee. Also, dass die Haare weiß sein können, das ist verständlich. Aber hier steht das Haupt und die Haare. Wie geht das? Da ist nicht gemeint die weiße Haut, sondern Kephale, Kopf, Haupt, bedeutet im Griechischen auch Kopfbedeckung. Das ist nicht die übliche Bedeutung, das ist eine der sekundären Bedeutungen, aber hier macht das eben Sinn. Denn der hohe Priester hatte im Alten Testament eine weiße Kopfbedeckung und, wenn er alt war, weiße Haare. Und so wird der Herr Jesus hier ihm wirklich beschrieben als hoher Priester. Und er sieht auch seine Füße wie Kupfer, als glühten sie im Ofen, barfuß. So musste man sein, wenn man auf den Tempelplatz ging. Und auch der hohe Priester tat immer seinen Dienst barfuß. Nicht wahr? Das war heiliger Boden. Und Gott sagte ja Mose aus dem feurigen Busch, 2. Mose 3, ziehe deine Schuhe aus, denn der Boden, auf dem du stehst, ist heilig. Und darum, alle Tempelbesucher waren barfuß, auch die Priester, auch der hohe Priester. Das sind alles Elemente, die deutlich machen, hier wird der Jesus vorgestellt als Hoherpriester. Und weil er genannt wird Sohn des Menschen, das ist ein Rückbezug auf Daniel 7, 14, da kommt der Richter der Welt auf den Wolken des Himmels. Hier wird der Jesus vorgestellt als Richter der Welt und als Hoherpriester, als Retter der Welt. 10-mal wird der Herr Jesus im Hebräerbrief Hoherpriester genannt und bezeichnet ihn als den, der in diese Welt gekommen ist, um sein eigenes Leben als Opfer zu geben für eine verlorene Welt. Also, wir sehen ihn hier als Retter der Welt und als Richter der Welt. Seine Augen, haben wir gelesen, sind wie eine Feuerflamme, die alles durchdringen und nichts irgendwie neutral anschauen. Die Heiligkeit Gottes ist ein verzehrendes Feuer, die alles prüft. Und jetzt sehen wir der Hohepriester inmitten der 7 goldenen Leuchter. Er ist da dran, genau zu prüfen, wie ist der Zustand jeder Gemeinde. Und so gehen wir einen Schritt weiter. Ich lese Vers 17. Keine Angst, wir werden jetzt nicht Vers für Vers durch die ganze Offenbarung hindurchgehen. Das habe ich ja versprochen. Aber der Anfang, der Einstieg, ist wirklich die Basis, um das Weitere gut zu verstehen. Vers 17. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Johannes war der Jünger, der den Herrn Jesus am besten kannte. Darum nennt er sich im Johannesevangelium wiederholt der Jünger, den Jesus liebte. Der Jesus liebte alle Jünger, aber Johannes war sich dieser Liebe am meisten bewusst. Und es war Johannes, der beim letzten Passa am Vorabend der Kreuzigung im Schoße Jesu lag. Die lagen auf den üblichen Matten um den dreiteiligen Tisch und Johannes lag gerade auf der Matte neben dem Herrn Jesus, und zwar so, dass wenn der Herr mit dem Kopf ein bisschen zurückging, kam er ihm an die Brust. Und Johannes hatte wirklich diese tiefste Beziehung zu dem Herrn Jesus von allen Jüngern. Aber jetzt sind wir hier, etwa 60 Jahre nach dieser Zeit, als er als junger Mann mit dem Herrn Jesus umhergereist war im Land Israel. Und er sieht den Herrn Jesus und fällt um wie tot. Überwältigt. Und dann heißt es, und er legte seine Rechte auf mich und sprach, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Und ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und des Hades. Eben der Jesus ist zwar derselbe, der war der Retter der Welt, aber jetzt erscheint er als der Richter der Welt und Johannes ist davon so überwältigt, dass er eben wie tot auf sein Angesicht fällt. Übrigens nicht hinten raus, ja. Das machen die Dämonen. Aber der Gottesfürchtige, nicht einfach, weil er kippt, sondern er fällt auf sein Angesicht vor ihm. Und der Herr Jesus sagt, ich habe die Schlüssel des Todes und des Hades. Und jetzt kommt der Schlüsselvers 19. Schreibe nun, was du gesehen hast und was ist und was nach diesem geschehen wird. Die Offenbarung hat drei Teile. Was du gesehen hast, das ist diese Vision in Kapitel 1, wo er den Herrn Jesus sieht als Retter der Welt, der nun aber vorgestellt wird als der Richter der Welt. Und dann der dritte Teil heißt, was geschehen wird nach diesem. Wo finden wir diesen dritten Teil? Der beginnt ab Kapitel 4. Ich lese Vers 1. Nach diesem sah ich und siehe, eine Tür war geöffnet in dem Himmel und die erste Stimme, die ich wie die einer Posaune oder eines Schofarhorns mit mir hatte reden hören, sprach, komm hier herauf und ich werde dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Das ist der gleiche Ausdruck, was nach diesem geschehen muss. Das macht klar, dieser dritte Teil beginnt ab Kapitel 4, Vers 1. Die Vision, Kapitel 1. Und dann ist auch klar, der zweite Teil, was ist? Das sind die Kapitel dazwischen, 2 und 3. So einfach. Also es hat sich gelohnt, im Rechnen aufzupassen in der Primarschule. Dann versteht man das. Ja? Und wir halten fest, Kapitel 1, die Erscheinung des Herrn, und dann Kapitel 2 und 3, da geht es um die Sendschreiben. Es gibt 7 Briefe an diese 7 Gemeinden in Asia. Und dann der dritte Teil, dann kommt das eigentliche Thema der Offenbarung, die zukünftigen Gerichte über die Welt. Wir gehen zu Offenbarung 2 und 3. Ich lese einfach beispielhaft aus Kapitel 2, Vers 1, dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe: Dieses sagt der, der die 7 Sterne in seiner Hand hält, der inmitten der 7 goldenen Leuchter wandelt. Ich kenne deine Werke und deine Arbeit und dein Ausharren und weiß, dass du Böse nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die sich Apostel nennen und sind es nicht, und hast sie als Lügner befunden. Jetzt wird hier Ephesus angesprochen. Und der Herr stellt sich vor als der, der eben die 7 Sterne in der Hand hat. Das haben wir schon in Kapitel 1 davon gelesen. Er hatte 7 Sterne in der Hand. Und weiter der, der in der Mitte von den 7 Menorot, 7 goldenen Leuchter, wandelt. Was bedeuten diese Sterne? Was bedeuten diese 7 Leuchter? Das wird erklärt in Kapitel 1, Vers 20. Das Geheimnis der 7 Sterne, die du in meiner Rechten gesehen hast, und die 7 goldenen Leuchter. Die 7 Sterne sind Engel der 7 Gemeinden, und die 7 Leuchter sind 7 Gemeinden. Jetzt wird klar, also jeder goldene Leuchter stellt eine Gemeinde dar. Und jeder Stern stellt einen Engel dar. Wer ist dieser Engel der Gemeinde in Ephesus, der in Kapitel 2, 1 angesprochen wird? Engel, griechisch Angelos, heißt einfach jemand, der gesandt ist, ein Gesandter. Das Wort Engel, Angelos, hat im Griechischen eine weitere Bedeutung als im Deutschen. Wenn wir sagen Engel, dann meinen wir damit himmlische Geistwesen, die Gott geschaffen hat, um ihm zu dienen. Aber in der Bibel wird dieses Wort auch gebraucht für Menschen. Zum Beispiel Johannes der Täufer wird in Markus 1, in den ersten Versen, genannt Bote, den der Herr vor seinem Angesicht hergesandt hat. Und das Wort für Bote ist dort Angelos, Engel. Aber man übersetzt dann nicht mit Engel, sondern mit Bote, weil man dann besser draus kommt. Johannes war nicht ein himmlisches Geistwesen, sondern ein ganz normaler Mensch, der aber einen Auftrag hatte als von Gott gesendet. Und jetzt ist die Frage: Hat jede Gemeinde einen Engel, der an der Türe steht? Oder was ist jetzt da mit Engel gemeint? Oder wer ist der Engel der Gemeinde von Ephesus? Ist das vielleicht der Pastor? Der Pfarrer? Nun, das ist vielleicht für manche eine Enttäuschung. Im Neuen Testament finden wir nie den Pastor einer Gemeinde, den Pfarrer einer Gemeinde. Wir finden einfach die Brüder. Und mit Brüder sind gemeint Brüder und Schwestern. Ja, ja, es gibt für Geschwister kein Wort auf Griechisch. Darum sagt man Adelphoi für beide. Auf Deutsch haben wir eben ein Wort und das heißt Geschwister, aber das kommt übrigens nicht von Brüder. Darum sagen wir nicht Gebrüder, sondern Geschwister. Das kommt von Schwestern. Aber da sind die Brüder auch gemeint. Nur als Trost, ja? Also, wer ist dann der Engel der Gemeinde? Nun, das kann nicht ein himmlisches Geistwesen sein. Denn wenn dieser Engel angesprochen wird, dann spricht der Herr zur Gemeinde. Vers 2, ich kenne deine Werke und deine Arbeit und dein Ausharren und weiß, dass du Böse nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die sich Apostel nennen und es nicht sind, und hast sie als Lügner befunden. Und dann wird gesagt in Vers 4, aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Gedenke nun, wovon du gefallen bist und tue Buße und tu die ersten Werke. Wenn aber nicht, so komme ich dir und werde deinen Leuchter von deiner Stelle wegrücken, wenn du nicht Buße tust. Das hat die Gemeinde angesprochen. Nicht eine Einzelperson und eben schon gar nicht ein Geistwesen an der Türe der Gemeinde oder inmitten der Gemeinde. Nein, es ist die Gemeinde. Was soll das bedeuten? Nun, die Gemeinde ist von dem Herrn Jesus in diese Welt gesandt, um hier ein Zeugnis zu sein. An jedem Ort die örtliche Gemeinde. Die Gemeinde, die örtliche Gemeinde als Ganzes ist eben gesandt in diese Welt. Aber warum heißt es eigentlich nicht in Vers 20 von Kapitel 1, die sieben Sterne sind sieben Gemeinden? Von den Leuchtern heißt es ja, und die sieben Leuchter sind sieben Gemeinden. Aber da steht, die sieben Sterne sind Engel der sieben Gemeinden. Es ist eben so, in den weiteren Versen von Kapitel 2 und 3 wird effektiv die Masse der örtlichen Gemeinde angesprochen als der Engel von da und da. Und dann gibt es plötzlich solche, die irgendwie am Rand stehen. In der Gemeinde in Thyatira heißt es in Kapitel 2, 24, euch aber, sage ich, den übrigen, die in Thyatira sind, so viele diese Lehre nicht haben, die die Tiefen des Satans, wie sie sagen, nicht erkannt haben, ich werfe keine andere Last auf euch. Doch was ihr habt, haltet fest, bis ich komme. Wiederholt wird quasi eine Randgruppe, die sich nicht wirklich mit der ganzen Masse identifiziert, die wird gesondert gesehen. Also der Engel der Gemeinde von Ephesus, das ist die Hauptmasse der Gemeinde, die das Zeugnis ausmachen. Und das kann in einem Fall alle umfassen, aber es kann, wie zum Beispiel bei Thyatira, bedeuten, es gibt da einen Überrest, der macht mit diesen falschen Lehren, die es in Thyatira gab, sich nicht eins. Und die werden nicht als der Engel der Gemeinde von Thyatira angesprochen. Und auch bei Sardes sieht man das, es gibt eben andere. Sardes, Kapitel 3, Vers 4. Aber du hast einige wenige Namen in Sardes, die ihre Kleider nicht besudelt haben. Und sie werden mit mir einhergehen in weißen Kleidern, denn sie sind es wert. Auch da ein Überrest, einige wenige in Sardes, die nicht identifiziert werden mit dem Engel. Ja, also jetzt ist klar, in diesen sieben Sendschreiben wird jede Gemeinde angesprochen, die die Aufgabe hat, wie ein Stern in der Dunkelheit dieser Welt zu leuchten. Und wir wissen ja, anhand der Position der Sterne kann man sich orientieren. Und das war früher, bevor man GPS und noch andere Hilfsmittel hatte, war das ganz entscheidend auf dem Meer zum Beispiel. Anhand der Sterne konnte man sich genau orientieren. Und so hat die Gemeinde, jede Gemeinde am Ort, die Aufgabe, als Stern, als himmlisches Licht zu leuchten, um in einer dunklen Welt den Menschen Orientierung zu geben durch das Evangelium. Und jede Gemeinde hat die Aufgabe, als goldener Leuchter Licht aus dem Heiligtum, aus der Gegenwart Gottes in einer dunklen Welt zu verbreiten. Und der Herr Jesus als hoher Priester kontrolliert jetzt mit Feuerfackeln Augen den Zustand jeder Gemeinde. Aber wichtig ist, bei jeder Gemeinde fällt auf, der Herr erwähnt zuerst das Positive und dann das, was korrigiert werden muss. Das ist für uns auch wichtig, dass man, wenn man Probleme sieht, da und dort, dass man offene Augen hat, um das Gute zu sehen und das Gute anzuerkennen. Aber das bedeutet nicht, dass man die Augen verschließen muss vor dem, was nicht richtig ist. Aber es zeigt uns, was wirklich Gerechtigkeit ist. Das Gute gerecht anerkennen und dann auch das andere zu sehen. So macht das der Herr. Und nun sehen wir also diese 7 Sendschreiben an diese 7 Gemeinden, die es damals gab. Und da werden genau die Probleme angesprochen, die es damals in den Gemeinden gab. Aber interessant ist, der Brief an Ephesus bekam nicht nur Ephesus, sondern auch die in Smyrna, Pergamos, Thyatira bekamen diesen Brief auch. Und den Brief an Smyrna bekam nicht nur Smyrna, sondern auch die in Ephesus, Pergamos, Thyatira und so weiter. Also alle Gemeinden bekamen alle Briefe. Und das zeigt, man kann nicht sagen, ja, uns ist einfach wichtig, was hier geschieht, was in anderen Gemeinden passiert, das geht uns gar nichts an. Oder umgekehrt, man ist in einer Gemeinde und sagt sich, ja, was hier geschieht, das geht die anderen sowieso gar nichts an. Nein, das zeigt, es gibt ein Interesse, ein echtes Interesse von Gemeinden aneinander. Und das bedeutet eben auch ein Mittragen und ein Mitleiden, wenn dort und da Dinge nicht nach dem Wort Gottes sind. Nicht um mit dem Finger zu zeigen, sondern eben um mitzuleiden, mitzubeten und eben auch auf die Dinge hinzuweisen, auf die der Herr Jesus hinweist. Und nun kommt ein ganz wichtiges Prinzip dazu. In Offenbarung 1, Vers 3 haben wir am Schluss gelesen, die das Wort der Offenbarung bewahren, werden hier glückselig genannt und dann heißt es, denn die Zeit ist nahe. Und schon in Vers 1, um seinen Knechten zu zeigen, was bald oder in Kürze geschehen soll. Jetzt haben wir ein Problem. Jetzt haben wir doch gesehen, der dritte Teil mit den zukünftigen Gerichten beginnt ab Kapitel 4, Vers 1. Und wir werden gleich noch deutlich sehen, das ist alles für uns heute noch in der Zukunft. Das hat sich noch nicht erfüllt. Warum heißt es in Kürze? Der Punkt ist der, dass eben auch schon Kapitel 2 und 3 eine prophetische Bedeutung haben. Diese Sendschreiben sind wie Gleichnisse für die ganze Kirchengeschichte. Und effektiv, man kann hier im Ablauf alle Jahrhunderte der Kirchengeschichte sehen, in den der letzten 2000 Jahren, ab der Zeit der Apostel bis zur Entrückung der Gemeinde. Und es ist so, dass jedes Sendschreiben in der Reihenfolge, wie es da aufgeführt ist, in der Reihenfolge mit einer Epoche der Kirchengeschichte übereinstimmt. Die ganze Kirchengeschichte kann man in 7 Epochen einteilen, nacheinander, und die passen genau parallel zu diesen 7 Briefen. Das ist schon fantastisch, weil einerseits sehen wir, diese Briefe sind geordnet nach einer Rundreise. Ja? Und gleichzeitig entsprechen sie genau der Abfolge von 7 Epochen in der Kirchengeschichte. Und es geht auf. Das werde ich jetzt nicht im Detail erklären, weil wir eine Übersicht machen. Aber bei Edition Nehemia im Internet kann man eine CD bestellen, ganz speziell über das Thema der Kirchengeschichte nach Offenbarung 2 und 3. Und auch auf Sermon Online kann man das nachhören. Also, Ephesus entspricht der nicht verfolgten Gemeinde am Ende der apostolischen Zeit. Zur Zeit von Johannes sehen wir, Ephesus, eine Gemeinde, die schon Jahrzehnte alt war, hatte die erste Liebe, die erste brennende Liebe verlassen. Der Jesus hatte nicht mehr den ersten Platz in den Herzen. Und alles war noch richtig. Der Herr rühmt sie, dass sie solche, die auftraten als neue Apostel, ja, alle Apostel waren gestorben. Auch der Apostel Paulus. Nur noch Johannes blieb übrig, aber da kamen Leute, die sagen, hallo, wir sind auch Apostel. Wir sind die Nachfolger von den 12 und von Paulus. Aber die Apostel haben im Neuen Testament keine Nachfolger eingesetzt. Epheser 2, Vers 20 sagt, dass die Gemeinde aufgebaut ist auf die Grundlage, die Steine ganz unten, die Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Jesus Christus selbst Eckstein ist. Und dann wächst der Tempel zu einer Behausung Gottes. So steht es in Epheser 2, Vers 20. Die Apostel sollten einfach die Grundlage legen und das Neue Testament der Gemeinde geben. Aber mit diesem letzten Buch ist alles abgeschlossen. Und darum wird am Schluss der Offenbarung, die Offenbarung der ganzen Bibel abrundet, abschließt, wird gewarnt, wehe, wer jetzt zu diesem Buch, das als letztes Buch der ganzen Bibel steht, da etwas hinzufügt, dem wird Gott von den Gerichten hinzufügen in diesem Buch. Wehe, wer etwas wegnimmt, dem wird Gott von dem Segen wegnehmen, von dem in diesem Buch steht. Also, die Offenbarung schließt ab mit dem Dienst des letzten Apostels und da kamen neue Apostel, aber Ephesus wird gelobt, die haben die geprüft und die haben die Kriterien nicht erfüllt, haben sie verworfen. Aber die erste Liebe hatten sie verlassen. Und der Jesus gibt sich nicht mit weniger zufrieden. Und er sagt, wenn ihr nicht umkehrt zu dieser ersten Liebe, wo ich den ersten Platz einnehme in den Herzen und nicht Platz 2 oder 3, werde ich euren Leuchter wegrücken aus seiner Stelle. Und tatsächlich, so war es im Tempel in Jerusalem. Wenn ein Leuchter aus irgendeinem Grund rituell unrein wurde, dann wurde er durch einen Priester entfernt und durch einen Ersatzleuchter ersetzt. Also hier geht es darum, wenn eine Gemeinde wirklich dem Herrn nicht den ersten Platz geht, droht ihr, dass der Herr sie schließlich nicht mehr als sein Zeugnis brauchen will und den Leuchter wegrückt. Smyrna entspricht der verfolgten Gemeinde vom 1. bis zum 4. Jahrhundert. Da macht der Herr Jesus dieser Gemeinde Mut, treu zu bleiben bis zum Tod. Und es war so, vom 1. Jahrhundert bis Konstantin kam, um 313, da wurde die Gemeinde besonders unter 10 Kaisern verfolgt, massiv verfolgt. Das wird in Smyrna dargestellt, aber dann kommt Pergamus und Pergamus stellt die Kirche ab der Zeit der konstantinischen Wende dar, 313. Und da sehen wir übrigens, dass in Pergamus Götzendienst in die Gemeinde hineinkommt. Und das war die Zeit, als eben Konstantin das Christentum erlaubte als Religion und schließlich wurde diese Religion sogar die Staatsreligion des Römischen Reiches. In dieser Zeit kamen viele Heiden in die Kirche hinein und die haben ihre Götter mitgenommen. Man hat sie einfach umgenannt in Namen von sogenannten Heiligen. Das war die Zeit, wo ganz massiv der Götzendienst in die Kirche hineinkam. Dann unter Thyatira verstehen wir die Papstkirche von Rom ab 440 nach Christus. Das war der Moment, als Papst, oder besser gesagt der Bischof Leo, in Rom sagte, ich bin der Oberbischof über alle Bischöfe der ganzen Welt. Und damit war die Papstkirche geboren. In Sardes sehen wir die Reformation ab dem 31. Oktober 1517 und ihr Niedergang, der in der Folge kam. In Philadelphia, das Wort heißt Bruderliebe übrigens, da sehen wir die Erweckungsbewegung im 18. und 19. Jahrhundert, was zu den Freikirchen führte. Und in Laodicea sehen wir den geistlichen Zerfall der Freikirchen in ihrem letzten Stadium. Laodicea heißt die Volksgerechte. Das ist also die Gemeinde, die sagt, wir orientieren uns an dem Maßstab von Otto Normalverbraucher. Wir fragen uns, wenn Otto Normalverbraucher zu uns in die Gemeinde kommt, was will er hören? Ja, natürlich auf dem Weg hat er das Radio angeschaltet und hat Rock- und Popmusik gehört. Also, dann müssen wir nicht plötzlich vierstimmige Lieder singen, aus der Reformation zum Beispiel. Das ist nichts für ihn. Wir müssen uns ihm anpassen. Und weiter, wenn Otto Normalverbraucher in die Gemeinde auf Besuch kommt, was möchte er sonst noch? Ja, er möchte auch ein bisschen Spaß haben. Also machen wir auch ein bisschen Spaß. Und so passt sich die Gemeinde diesem Maßstab an, die Volksgerechte. Der Maßstab ist das Empfinden von den Menschen, von der Masse. Und dann kommt Kapitel 4, Vers 1, die Entrückung von Johannes. Und wir werden gleich nach der Pause sehen, das symbolisiert die Entrückung der Gemeinde. Wir machen jetzt bis Viertel nach Pause.